einen Entwurf anfasse und innerhalb von 30 Minuten kein Gefühl dafür habe und keine richtig gute Idee, dann habe ich keine gute Idee. Das
interessiert mich alles, was mit Architektur zu tun hat, mit der Zukunft der Architektur.
Ja, ich bin hier seit etwa 10 Jahren wissenschaftlicher Mitarbeiter.
Wenn man ganz ehrlich ist, sind das die Menschen, die viel mehr Architektur beeinflussen.
Dann unsere Vorväter gemacht, was haben die für intelligente Konzepte aus Not heraus entwickelt.
Man weiß ja nicht alles, logischerweise.
Und da hat die Architektur eine große Aufgabe.
Stimme der Architektur.
Sie hören Radio Darmstadt, die Sendung Stimme der Architektur, eine Sendung über Architektur und Städtebau. Am Mikrofon Arsalan Damghani, unsere Senderarchiv und vieles mehr können Sie auf unserer Internetseite www.stimmederarchitektur.de vorfinden. Das heutige Thema der Sendung lautet Architekturvermittlung. Dazu erwartet euch im ersten Teil unserer Sendung ein Interview mit Dr. Rickleff Rambo, Gastprofessor an der TU Cottbus für den Masterstudiengang Architekturvermittlung. Weiterer werden wir einen Ausschnitt eines akustischen Stadtführers Berlin Friedrichstraße von Jutta Milke hören, ein Projekt des Studienganges Architekturvermittlung. Im zweiten Teil hören wir ein Interview mit Pedro Aibeo über Cidadania, ein Projekt der Uni Darmstadt, über welches wir in einer früheren Sendung schon berichtet haben. Im dritten Teil stellen wir Ihnen ein weiteres Projekt vor. Stadtgeräusche, aufgenommen von Klaus Hamlöcher aus seiner CD Reise in den Iran. Und zum Schluss hören wir einen 17-minütigen Ausschnitt aus unserer Sendarchiv von 18.06.2008. Ein Interview mit dem Dichter und Komponist George Goodman. Das kurz vorab als Überblick. Herr Professor Rickleff Rambo, ich heiße Sie herzlich willkommen in unserer Sendung Stimme der Architektur. Herr Professor, würden Sie uns kurz über Ihre Person erzählen?
Gern. Also ich bin eigentlich studierter Psychologe, habe also Diplom in Psychologie gemacht, dann mich schon während der Diplomarbeit mit der Frage der Vermittlung von Architektur, des Wissens über Architektur bei Architekten, also dem Fachwissen von Architekten beschäftigt. Die Fragestellung habe ich dann für meine Promotion intensiver behandelt. Das Thema der Promotionsarbeit hieß Experten-Laien-Kommunikation in der Architektur. Das heißt, da habe ich mich dann schon sehr weitreichend eigentlich mit Architektur auseinandergesetzt und mit der Frage, wie Personen, die sich sehr gut mit Architektur auskennen, also Architekturexperten, Architekten, kommunizieren mit Personen, die wenig oder keine Bezüge zur Architektur haben, also Laien. Und in dieser Zeit war ich noch beschäftigt im Bereich der Psychologie, also der wissenschaftlichen Psychologie an den Universitäten in Frankfurt und in Münster, habe mich aber schon währenddessen immer viel auch, also Vorträge gehalten vor Architekten, Fortbildungsveranstaltungen gemacht und solche Dinge. Und im Jahr 2000 ergab sich dann die Gelegenheit, an die Brandenburgische Technische Universität nach Cottbus zu gehen, weil der dortige Lehrstuhl Theorie der Architektur eine Assistentenstelle ausgeschrieben hatte, die ganz ausdrücklich auch sich an Soziologen oder Psychologen wendete. Und da dachte ich dann, das ist ein günstiger Zeitpunkt, um quasi die Fronten zu wechseln. Das heißt, um jetzt richtig ernst zu machen und hauptberuflich zu versuchen, dieses Thema Kommunikation über Architektur mit Architekturstudenten und mit Studenten der Stadt- und Regionalplanung zu bearbeiten. Und das mache ich also jetzt seit 8 Jahren, 7 Jahre lang als Assistent und jetzt seit 1,5 Jahren als Gastprofessor für Architekturvermittlung. Das ist eine Stelle, die eingerichtet worden ist an der BTU Cottbus, weil wir seit 3 oder 4 Jahren diesen Masterstudiengang Architekturvermittlung haben, sodass es also notwendig war, dafür auch eine Stelle zu schaffen, die sich schwerpunktmäßig damit beschäftigt.
Wie ist das Cottbus als Studienort?
Ja, Cottbus ist eine kleine Stadt, eine kleine Großstadt. Die Einwohnerzahl schwankt oder liegt noch knapp über 100.000. Insofern ist der Großstadtstatus noch erhalten. Die Stadt ist geschrumpft, stark geschrumpft seit der Wiedervereinigung. Die hatte mal 135.000 oder 140.000 Einwohner, jetzt also noch knapp 100.000. Das merkt man der Stadt natürlich auch an. Das ist eine Stadt, die es nicht einfach hat, die hohe Arbeitslosigkeit hat und die sich aber andererseits sehr bemüht, wie soll ich sagen, sich eine Zukunft zu schaffen. Es gibt neben dem Studiengang Architektur auch einen eigenständigen Studiengang Stadt- und Regionalplanung. Und für die Stadt- und Regionalplaner in Cottbus ist dieses Thema demografischer Wandel und schrumpfende Städte natürlich von Anbeginn an eigentlich ein Schwerpunktthema. Und die Lehrstühle im Bereich der Stadtplanung beschäftigen sich mit der Thematik unterschiedlich intensiv, aber eigentlich kontinuierlich immer wieder. Wir hatten Tagungen dazu in Cottbus und haben Forschungsprojekte, die sich damit beschäftigen. Also das ist ein Prozess, der so sichtbar ist in der Stadt und der so, also die gesamte planerische Auseinandersetzung mit der Stadt so bestimmt, dass es, also da müsste man schon blind sein, wenn man sich nicht irgendwie mit dem Thema auch beschäftigt, fachlich. Ich wollte vielleicht noch kurz was zur Uni sagen. Die BTU selber ist eine Neugründung, die also nach der Wiedervereinigung auf der Grundlage einer Ingenieursschule neu gegründet wurde, ganz bewusst in Cottbus gegründet wurde, als Gegengewicht zu Berlin quasi. Also man hatte politisch die Überzeugung gewonnen, dass es wichtig ist, dass da in dem südöstlichen Teil von Brandenburg auch ein Universitätsstandort entsteht. Die Uni ist sehr klein, hat ungefähr 5000 Studenten und die Fakultät für Architektur und Stadt- und Regionalplanung als eine von vier Fakultäten spielt da eine ziemlich wichtige Rolle innerhalb der Hochschule. Das kann man so sagen. Und jetzt, wie ist Cottbus als Studienort? Ich denke, es hat seine Vor- und seine Nachteile. Die geringe Größe der Hochschule ist sicherlich auch ein Vorteil. Gerade der Fachbereich Architektur und Stadt- und Regionalplanung hatte, oder korrekt muss ich sagen, die Fakultät heißt Architektur, Stadt- und Regionalplanung und Bauingenieurwesen. Ich will das nicht unterschlagen, das Bauingenieurwesen. Also die Fakultät hatte von Anfang an eigentlich ein sehr gutes Betreuungsverhältnis, eine sehr gute Ausstattung und eine sehr individuelle Arbeitsatmosphäre. Das hat, wie gesagt, natürlich einerseits mit der Tatsache zu tun, dass es neu gegründet worden war, deswegen auch junge Professoren, motivierte Professoren, die Arbeit da aufgenommen haben. Zum Zweiten halt, dass es einfach eine kleine, sehr überschaubare und von der Atmosphäre her familiäre Einrichtung ist. Ich denke, man kann da ganz gut studieren.
Wie ist die Kommunikation zwischen Universitäten? Haben Sie auch Kontakte mit anderen Unis oder wird auch Architekturvermittlung oder was Sie unterrichten auch in andere Uni unterrichtet?
Also grundsätzlich hat die Fakultät sich von Anfang an bemüht, einfach aufgrund der Wahrnehmung, dass der Standort Cottbus selber jetzt natürlich nicht der Nabel der Welt ist, ja, gab es von Anfang an starke Bemühungen, auch Kontakte mit in- und ausländischen Fakultäten aufzubauen und aufrechtzuerhalten. Wir haben tatsächlich auch viele auswärtige Studenten, die über Erasmus zu uns kommen, und umgedreht sind auch unsere Studenten sehr, sehr mobil natürlich. Was die Architekturvermittlung angeht, da ist es etwas schwieriger, weil es das Fach als solches eigentlich tatsächlich so in dieser Form andernorts nicht gibt.
Das heißt, ist das eine einmalige Gelegenheit für die Studenten, dieses Fach zu studieren? Was heißt eigentlich, was bedeutet eigentlich Architekturvermittlung? Was verstehen Sie unter Architekturvermittlung?
Also, ich fange mal mit der zweiten Frage an. Was verstehen wir unter Architekturvermittlung? Mir hatte letztlich jemand gesagt, also eine Studentin gesagt, sie würde manchmal gefragt werden, ob es darum um die Vermittlung von Architekten in Jobs ginge. Das ist natürlich nicht der Gegenstand dessen. Ich war etwas überrascht, dass man auch auf so eine Idee kommen kann. Nee, also es geht um die Vermittlung von Architektur und Stadt an unterschiedlichste Zielgruppen. Das ist das Thema. Das heißt, wir beschäftigen uns eigentlich mit allen Aktivitäten, die sich an der Schnittstelle zwischen der Architektur als wissenschaftlicher Disziplin und praktischem Tätigkeitsbereich auf der einen Seite und der Öffentlichkeit auf der anderen Seite abspielen. Ja, und diese Schnittstellen sind, wenn man sich das etwas genauer mal anschaut, ziemlich vielfältig. Und wir versuchen im Studium wirklich auch das gesamte Spektrum von solchen Aktivitäten abzudecken und zum Thema zu machen und auch erhoffen wir uns natürlich von unseren Studenten, dass wir zusätzlich noch neue Möglichkeiten der Vermittlung, neue Schnittstellen auch entwickeln, weil das Gebiet Architekturvermittlung sicherlich kein statischer Bereich ist, sondern eines, das sich schon seit einigen Jahren und aktuell sehr dynamisch auch entwickelt.
Unsere Sendung Stimme der Architektur ist selbst eine Art Architekturvermittlung, denn wir sprechen über verschiedene Themenbereiche der Architektur. Was es noch für Bereiche und Projekte der Architekturvermittlung gibt, was der Begriff Architekturvermittlung genau bedeutet, darüber wollen wir heute unter anderem in der Sendung reden. Von Ulrike Rohr, die in unserem Radioteam mitwirkt, haben wir erfahren, dass man Architekturvermittlung studieren kann als zweijährige Masterstudiengang an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus. Ulrike selbst studiert nämlich Architekturvermittlung. So in der Form ein einmaliger Studiengang in Deutschland, Cottbus ist vielleicht einigen Architekturstudenten und Architekturinteressierten bekannt durch die Universitätsbibliothek von Herzog und Dameron, die so manchen Architekturpilger an die kleine, aber moderne Universität lockt. Und mehr dazu hören wir weiter im Interview mit Gastprofessor Dr. Rychlev Rambo. So, Architektur ist auch keine genaue Wissenschaft.
Richtig.
Macht das dieses Tatsache nicht Ihre Arbeit schwerer?
Also ich würde nicht sagen, dass das Schwierigkeiten macht, sondern der Ausgangspunkt unserer Überlegung ist schon der, dass Architektur als Disziplin etwas wirklich sehr, sehr Eigenständiges ist. Was ganz, also von der Konstellation her, etwas, ein Gegenstand, der sich unterscheidet von Kunst auf der einen Seite, von Wissenschaft auf der anderen Seite und auch von Gebieten wie Wirtschaft oder Recht auf den anderen Seiten, weil die Architektur halt zwischen diesen Bereichen steht, zum einen. Dann zum Zweiten, weil die Architektur als räumliche Gestaltung, sagen wir, als Gestaltung unseres Lebensraumes einerseits sehr, sehr präsent ist im täglichen Leben der meisten Menschen, andererseits aber als kulturelle Aufgabe nicht so präsent ist, wie viele Architekten das gerne hätten. Das heißt, Menschen bewegen sich zwar in Gebäuden, aber sie nehmen solche oder in Städten, in städtischen Räumen, aber sie nehmen das weniger als Architektur wahr, als vielmehr als gebaute Umwelt, sagen wir mal. Ja. Und dieses spezielle Charakter der Architektur, diese einerseits das Beinhalten von künstlerischen, gestalterischen Aspekten, dann aber auch natürlich von ganz knallharten wirtschaftlichen und politischen Gegebenheiten, die Abhängigkeiten. Dieser spezielle Charakter rechtfertigt es unserer Auffassung nach, auch die Frage nach der Vermittlung, nach der Kommunikation über Architektur eigenständig zu stellen und zu einem eigenen Fach zu machen. Also wir sagen, es ist eine andere Aufgabe, einen Dialog über Architektur zu führen, als zum Beispiel klassische Kulturvermittlung, wie sie vielleicht im Museum oder so stattfindet, ja, oder Kunstvermittlung. Weil diese Bereiche, die gibt es ja, von denen kann man auch eine ganze Menge lernen, aber wir sind der Auffassung, dass der Dialog und die Kommunikation über Architektur doch nochmal eine deutlich andere Sache sind. Ja, und das ist so ein bisschen der Hintergrund unserer Bemühungen.
Bei uns in der Sendung, unser Ziel in der Sendung heißt hochinformative Unterhaltung. Wie ist es im Cottbus? Wo liegt der Schwerpunkt? Inwieweit spielt Unterhaltung eine Rolle?
Das ist eine ziemlich gute Frage, denn, wie soll ich sagen, wenn man zunächst an Aufgaben denkt, in denen Architekturvermittlung stattfindet, seien das Ausstellungen, Texte, Journalismus, oder auch Bereiche wie Beteiligungsprozesse in der Stadtplanung, also die Beteiligung von Laien an Planungsprozessen und so weiter und so fort, dann ist die Gefahr relativ groß, erstmal gar nicht an Unterhaltung zu denken, sondern da eine sehr ernste Sache draus zu machen, quasi. Also an Wissensvermittlung zu denken in einem eher didaktischen Sinne. Aber wie bei aller Wissensvermittlung im kulturellen Bereich oder bei, wenn es darum geht, Nicht-Architekten in dem Falle für Architektur zu interessieren, dann sollte man den Aspekt der Begeisterung, denke ich, des Spaßes, der Unterhaltung nicht vergessen. Und wir versuchen das dort, wo es hinpasst, schon auch immer in unsere Überlegungen einzubeziehen. Also die Vermittlungsarbeit, die muss nicht immer bierernst sein, sondern sollte sicherlich auch, wie gesagt, da wo es hingehört, ein spielerisches oder amüsantes Element durchaus enthalten. Ja, aber das ist nicht ganz einfach. Also man muss das auch von Fall zu Fall, jeweils von Aufgabe zu Aufgabe, sich natürlich sehr genau überlegen, inwieweit solche Elemente einbezogen werden können, damit die Sache nicht auf der anderen Seite an Ernsthaftigkeit verliert und dann vielleicht ihre Ziele auch nicht mehr erreicht. Also ich denke, das ist ein Abwägeprozess, der wirklich sehr stark von der Konstellation, von der Aufgabe, vom Inhalt, von der Zielgruppe abhängt, aber sollte immer eine Überlegung auf jeden Fall wert sein, inwieweit solche Aktivitäten auch Spaß machen können.
Wie gehen die Studenten damit um? Welche Projekte machen die Studenten?
Also das Studium, muss man dazu sagen, ist relativ stark verschult. Na, das klingt jetzt nicht besonders gut. Das ist aber relativ stark vorstrukturiert und gliedert sich in drei Bereiche. In einen Theoriebereich, einen Praxisbereich und einen Bereich, den wir Projekte nennen. Und die Projekte, das Studium ist viersemestrig. Das vierte Semester ist der Masterarbeit, der Anfertigung der Masterarbeit vorbehalten. Das heißt, da bleiben 3 Semester übrig und in der Zeit sollen die Studierenden 2 größere Projekte machen. Das eine ist eher im Bereich Ausstellung angesiedelt und das andere im Bereich, sagen wir mal, heißt Stadtprojekt. Das heißt, da geht es immer um ein Projekt, das sich irgendwie im städtischen Raum abspielt, wo es darum geht, Bewohner oder Benutzer oder zu aktivieren und mit ihnen zu arbeiten. Und
wo finden die Ausstellungen von Studenten, also von Projekten, die Studenten realisieren? Statt. Gibt es Räume in der Universität oder die Ausstellungen finden woanders
statt? Das ist unterschiedlich. Also wir versuchen über Kooperationen mit anderen Institutionen jeweils Themen zu generieren, die dann im Studium bearbeitet werden können. Also in der Universität haben wir keine Ausstellungsräume in dem Sinne. Also es ist nicht so, dass der Studiengang da quasi sozusagen selber eine Art Galerie oder kleines Museum führt. So weit sind wir noch nicht, aber ich denke, das wäre auch gar nicht sinnvoll, weil man natürlich innerhalb der Universität dann letztlich auch nur ein sehr, sehr kleines Publikum erreicht. Das heißt, wir bemühen uns eher rauszugehen, auch aus Cottbus raus und Kooperationen zu machen mit anderen Institutionen. Im Augenblick sind wir gerade dabei, mit dem MAI in Nordrhein-Westfalen, also dem Museum für Architektur und Ingenieurkunst, eine Kooperation aufzubauen. Und
wenn die Studenten mit dem Studium fertig sind, wo ist ihre Einsatzgebiete? Wo arbeiten Sie?
Ja, da muss ich vielleicht vorschicken. Ich kann jetzt nicht quasi sagen, wo unsere Absolventen bisher überall untergekommen sind, weil viele Absolventen haben wir noch nicht produziert, das muss man ganz klar sagen. Also das geht jetzt eigentlich erst los. Das heißt, ich kann vor allen Dingen sagen, wo wir hoffen, dass unsere Absolventen dann unterkommen.
Das heißt, die sind die erste Generation von...
Die erste Generation wird jetzt gerade fertig quasi, ja. Genau. Das liegt auch daran, dass die meisten Studierenden bei uns nebenher noch irgendwie beruflich tätig sind und deswegen die Regelstudienzeit von 4 Semestern bisher nicht, oder sagen wir, selten eingehalten wird. Ja, es dauert oft länger, weil quasi berufsbegleitend studiert wird.
Würden Sie unsere Radiosendung als eine Art Architekturvermittlungsmittel sehen? Wir würden auch gerne eure Meinung zur Stimme der Architektur hören oder wenn Sie auch ein oder andere Vorschläge haben.
Also ehrlich gesagt, so ein richtig fundiertes Urteil kann ich da nicht abgeben, weil dazu habe ich mich zu wenig mit der Stimme der Architektur bisher beschäftigt. Ich weiß, das muss ich ganz ehrlich sagen, überhaupt erst seit einer Woche, dass es euch gibt und habe mir ein bisschen die Website angeguckt, aber das ist es bisher auch. Grundsätzlich nach dem Eindruck, den ich habe, würde ich sagen, selbstverständlich. Also eine Radiosendung, die sich ausschließlich der Architektur widmet, das gibt's ja nicht so häufig und klar, das ist eine Maßnahme der Architekturvermittlung. Ja. Wie gut das funktioniert und wer jetzt von der Stimme der Architektur im Augenblick erreicht wird, wie gesagt, dazu kann ich leider noch nicht sagen. Ja. Aber ich finde es ein ausgesprochen interessantes Projekt. Also als ich davon hörte, habe ich eigentlich sofort gedacht, wow, das ist eine super Sache. Ja, bin gespannt, was da konkret gemacht wird, welche Themen da bearbeitet werden, welche Leute erreicht werden. Und natürlich halte ich es auch für eine interessante Sache für unsere Studierenden. Also offensichtlich gibt es ja auch schon einen Kontakt und ja, ich denke, es ist ein interessantes Experimentierfeld, wo man eine Menge Sachen auch ausprobieren kann, die über Radio funktionieren. Natürlich ist Rundfunk, sagen wir mal, nicht das erste Medium, das einem einfällt, wenn man an Architekturvermittlung denkt, weil die Architekturvermittlung, sagen wir mal, oder die Architektur insgesamt natürlich primär visuell funktioniert, ne? Das heißt, man denkt zuerst immer mal an visuelle Vermittlungsstrategien und die Möglichkeit hat man natürlich im Radio nun gerade nicht, aber das zwingt natürlich dazu, da andere originelle Lösungen zu finden, die trotzdem Architektur irgendwie vorm inneren Auge entstehen lassen, auch wenn man keine Bilder zeigen kann. Das finde ich interessant an dem Medium.
Welches Publikum wollen Sie als Vermittler erreichen oder ist es projektabhängig?
Das ist absolut projektabhängig. Also generell würde ich sagen, geht die gesamte Zielrichtung dieser Thematik Architekturvermittlung dahin, den Personenkreis derjenigen, die erreicht werden können, sukzessive auszuweiten. Also der Ausgangspunkt unserer Überlegung ist ja auch der, dass wir gesagt haben, es gibt da Defizite. Also das Thema Architektur ist im öffentlichen Diskurs lange nicht so präsent, wie es eigentlich die Wichtigkeit des Themas eigentlich verlangen würde. Auch der Bildungsstand über Architektur ist lange nicht so gut, wie man ihn sich eigentlich wünschen würde. Also da gibt es eine Menge zu tun. Und das heißt, bei jeder architekturvermittelnden Maßnahme muss man sich überlegen, wie weit kann man ausgreifen, sozusagen, wen kann man hoffen zu erreichen. Und ein Thema, das in der allgemeinen Diskussion und auch bei uns im Studiengang zum Beispiel im Augenblick sehr präsent ist, ist Architekturvermittlung an Kinder in der Schule oder außerhalb der Schule. Da hatten wir jetzt auch eine Masterarbeit gerade dazu, zu einem Konzept dafür. Und das ist eine Thematik, die viele der Studenten interessiert. Ja. Ich halte das auch für einen sehr vielversprechenden Zweig von Architekturvermittlung. Also das Bemühen, wie man schon sehr früh quasi Interesse und Begeisterung für Architektur installieren kann, beginnend im Prinzip in der im Vorschulalter schon, wo es natürlich noch weniger um Architektur im engeren Sinne als vielmehr um elementare Raumerfahrung, Raumwahrnehmung, Sensibilitätsschulung und solche Dinge geht. Ja, aber insofern ist die Vielfalt möglicher Zielgruppen sehr, sehr groß. Ja, es gibt andere Veranstaltungen, wo man realistisch sehen muss, dass man sicherlich nur Leute erreicht, also nur in Anführungsstrichen Leute erreicht, die schon ein gewisses Interesse an Architektur mitbringen. Im Bereich von Ausstellungen und so ist es häufig so, dass man in der Hinsicht da keine Wunder vollbringen kann.
Gerade,
aber zum Beispiel Architektur im Fernsehen, das ist ein Thema, mit dem wir uns immer wieder beschäftigen, also jetzt noch nicht im Rahmen von wirklichen Projekten, aber zumindest analytisch. Das ist sowas, wo häufig gesagt wird, das funktioniert überhaupt nicht. Also Architektur ist als Nischenthema im Fernsehen sozusagen von vornherein chancenlos, weil es nicht die Massen anzieht quasi, deswegen also keine Quote bringt. Und wenn man sich das genauer anguckt, dann stimmt das aber auch nur sehr eingeschränkt. Und es gibt auch aus dem Ausland Beispiele, wo architektonische Themen doch auch ein breites Publikum zu guten Sendezeiten anziehen können. Die Frage ist halt immer, wie man es aufbereitet und wie weit man auch dann der Zielgruppe entgegenkommt.
Ja, haben Sie auch Kontakte mit anderen Disziplinen, zum Beispiel Filmindustrie, weil Sie erwähnt hatten, dass Architektur geschmackvoller herbringen muss, präsentieren muss, damit ein größeres Publikum sich dafür interessieren?
Also die Studierenden lernen auch andere Disziplinen. Also das Studium ist sehr multidisziplinär aufgebaut. Also das fängt schon damit an, dass ich selber ja meinen psychologischen Hintergrund natürlich einbringe und kommunikationspsychologische Grundlagen. vermittle. Wir haben aber auch ein Modul Medienwissenschaften zum Beispiel im Repertoire, wo die jetzt, also die Studierenden auch zumindest mal anfangen können, mit Film zu experimentieren. Wir haben philosophische Grundlagen und technikgeschichtliche Grundlagen und so weiter und so fort. Also die Berührung sozusagen mit anderen Fächern ist ganz wichtig, weil wir auch davon ausgehen, dass die Fähigkeit, über Fachgrenzen zu kommunizieren, also die eigene fachliche Perspektive quasi zu überschreiten, andere Denkweisen in die Kommunikation einzubeziehen, die ist ja ganz zentral für Architekturvermittler. Also Architekturvermittler müssen in der Lage sein, quasi in unterschiedlichen Sprachen zu sprechen, in unterschiedlichen Disziplinen sich gedanklich zu bewegen. Von daher ist das eines unserer zentralen Ziele. Ja. Was Kontakte angeht, die gibt es zum Teil, aber da muss man sehen, das ist ein junger Studiengang, den es jetzt seit drei Jahren gibt. Und wir bemühen uns sehr, sozusagen da ein dichtes Netz zu knüpfen mit den Institutionen in der Praxis und mit jetzt auch zum Beispiel Medienfirmen, Filmfirmen. Das ist aber quasi noch nicht am Ende, ne, sondern wir sind dabei, auch zum Beispiel über die Studierenden, die dann für Praktika in unterschiedlichste Institutionen gehen oder die für ihre Masterarbeit zum Beispiel sich dann Anwendungsfelder suchen, darüber auch dann stabile Beziehungen und Netzwerke aufzubauen.
Apropos Praktikum, als letzte Frage, dürfen Ihre Studenten in solche Projekte etwa wie Stimme der Architektur ihre Praktikum absolvieren?
Ja, die Praktikumsordnung enthält irgendwie eine Formulierung, die so ungefähr lautet, das Praktikum muss in einer Institution, die sich mit Architekturvermittlung beschäftigt, abgeleistet werden. Und da würde ich sagen, wäre eine Radiosendung zum Beispiel, würde das auf jeden Fall erfüllen. Ja. Also das Spektrum, wo ein Praktikum absolviert werden kann, ist sehr groß und wir sind da, was die Genehmigung angeht, von Vorschlägen, von innovativen Vorschlägen auch natürlich sehr offen. Also wenn jemand ankommt und sagt, er hat da eine Aufgabe gefunden oder jemanden gefunden, der was Interessantes macht, was sich im weitesten Sinne unter dem Begriff Architekturvermittlung subsumieren kann, dann stellen wir uns da nicht in den Weg, sondern gucken, was dabei rauskommt und welche Lernerfahrungen da gemacht werden können. Also von daher, klares Ja, Praktikum bei der Stimme der Architektur wäre absolut erwünscht.
Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Professor Rambo, dass Sie sich für das Interview Zeit genommen haben.
Nicht zu danken, hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank.
Architekturvermittlung im Vorbeigehen lautet die Idee für ein Konzept der Studentin Jutta Milke, inzwischen Absolventin des Studiengangs an der BTU Cottbus. Jutta Milke hat Architektur an der Technischen Universität in Cottbus und an der Kunsthochschule in Hamburg studiert, dort im Jahr 2003 diplomiert. Sie zählt zur ersten Generation des noch jungen Studiengangs Architekturvermittlung an der BTU in Cottbus und hat Ende 2008 ihr Studium erfolgreich abgeschlossen. Jutta Milke lebt und arbeitet in Berlin. So entstand im Rahmen eines Grundlagenseminars Verbale Vermittlung im zweiten Semester des Studiums ein Manuskript für einen Architekturspaziergang mit Audioguide durch die Friedrichstraße in Berlin. Auf diese Weise können einzelne interessierte Architekturlaien zum Beispiel auf Städtereisen unterwegs beim Spazieren ganz beiläufig etwas über die Stadt und ihre Architektur erfahren. Dabei ging es der Autorin vorrangig um eine städtische Perspektive und weniger um das einzelne Haus. Dennoch werden beispielhaft einzelne Gebäude, darunter unbekannte oder unscheinbare Gebäude von durchaus bekannten Architekten wie zum Beispiel Hans Kollhoff, Dina und Dina und Rem Koolhaas auf der Route entlang der Straße zum Beispiel ihre Fassaden laiengerecht erläutert. Laiengerecht bedeutet zum Beispiel, dass der Text bzw. der Sprecher bei seinen Erläuterungen weitgehend ein Fachchinesisch vermeidet, um Architekturlaien nicht abzuschrecken. Außerdem bemüht er sich um weitgehende Objektivität und hält sich, anders als häufig unter Fachleuten sehr verbreitet, mit Kritik sehr zurück. Wobei nicht versäumt wird, auf besonders gelungene wie auch misslungene Merkmale aufmerksam zu machen. Nicht zuletzt wird die gebaute Umgebung im allgemeinen Zusammenhänge eingebettet, mit denen Fachpublikationen sich meist nicht groß aufhalten und oft darauf verzichten. So erscheinen also stadträumliche Perspektiven oder baugeschichtliche Daten und architektonische Zusammenhänge auf dem Stadtspaziergang buchstäblich beiläufig. Als Beitrag für diese Sendung wurde ein Teil der ersten Hälfte von Friedrichstraße to go zusammenschnittartig vertont.
Friedrichstraße to go. Ein Architekturspaziergang von Jutta Mielke. Nirgendwo sonst in Deutschland ergaben sich nach der Wende so viele Chancen, der Stadt auf bauliche Art und Weise ein Profil zu verpassen, wie in Berlin. Die rege Bauphase ist inzwischen weitestgehend abgeschlossen. Auf einem etwa anderthalbstündigen Spaziergang entlang der Friedrichstraße begegnen wir einem der überzeugendsten Stücke Stadt aus dieser Zeit. Obwohl es diesem Ort heute kaum mehr anzumerken ist, existierten hier am Bahnhof Friedrichstraße jahrzehntelang, vom 13. August 1961, dem Tag der Errichtung der Berliner Mauer, bis zum 9. November 1989, zwei Welten nebeneinander. Die Räume der früheren Grenzkontrollorgane der DDR waren in der Anfangsphase im Bahnhofsgebäude untergebracht. Als die Verhältnisse jedoch zu beengt wurden, errichtete man zur Ausreiseabfertigung aus dem Ostteil der Stadt auf dem Bahnhofsvorplatz nördlich der Gleise ein separates Gebäude für die Grenzkontrolle, den Tränenpalast. Gehen wir durch das Gebäude quer hindurch auf die Nordseite des Bahnhofs. Hier, zwischen den Gleisen und der Spree, wo in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts in Berlin das Amüsement sein Zuhause hatte, steht ein Pavillon aus Glas und Stahl. Seinen Namen Tränenpalast prägte der Volksmund, da die meisten DDR-Bürger keine Reisefreiheit nach West-Berlin genossen und daher ihre westlichen Besucher hier unter Tränen verabschieden mussten. Doch zur Straße selbst. Die Friedrichstraße ist eine der berühmtesten Straßen Berlins. Sie führt vom Norden, vom Oranienburger Tor im Stadtteil Mitte, nach Kreuzberg im Süden, zum Mehringplatz am Hallischen Tor und ist insgesamt etwa 3,5 Kilometer lang. Sie überquert die Spree, den Prachtboulevard unter den Linden und den ehemaligen alliierten Grenzübergang Checkpoint Charlie. Benannt wurde die Magistrale nach dem Kurfürsten Friedrich III. Von Brandenburg, der zur Zeit der Entstehung der Friedrichstraße zu Beginn des 18. Jahrhunderts als König in Preußen regierte. Treten wir vor an die Straße und werfen einen Blick durch die Unterführung nach Süden. Vielleicht ahnen Sie bereits das stärkste räumliche Merkmal der Friedrichstraße, ihre Geradlinigkeit und erst ganz entfernt den Horizont. Wir können nun Block für Block entlang dieser Achse spazieren und es werden beispielhaft die sich abwechselnden architektonischen Tendenzen des vergangenen Jahrhunderts beleuchtet. Abschnittweise lässt sich die Friedrichstraße für unseren Spaziergang durch markante Querstraßen in drei Etappen gliedern. Von hier, vom Bahnhof aus bis zu Unter den Linden, geht der erste Abschnitt, der zweite bis zur Leipziger Straße und der dritte bis zur Kochstraße. Flanieren Sie in Ihrem eigenen Tempo und entscheiden Sie selbst, wann Sie stehen bleiben, das Beschriebene näher betrachten oder nur beiläufig mitnehmen wollen. Auf geht's durch die historischen Bögen des Stadtbahnviadukts auf die andere Seite der Unterführung. Trotz früherer Bemühungen in der geteilten Stadt und der Hochhauseuphorie zu Beginn der 90er Jahre ist Berlin keine Hochhausstadt geworden. Schon 1921 wurde das Areal am Bahnhof Friedrichstraße als Standort für ein Hochhaus angesehen. Doch ist keiner der Entwürfe von damals, wie zum Beispiel der für das berühmte Glashochhaus von Ludwig Mies van der Rohe, realisiert worden. Gehen Sie weiter über die Dorotheenstraße, wo sich die Friedrichstraße wie zu einem Nadelöhr verjüngt. Die Neubauten auf beiden Seiten aus den 90er Jahren mit dem Kolonnadensockel zeigen eine für die neue Friedrichstraße typische, mal mehr, mal weniger gelungene Büro- und Geschäftshausarchitektur. Im Erdgeschoss mit Schaufenstern befinden sich Läden. Darüber, hinter steinernen Fassaden mit einheitlichen Fenstern in regelmäßigem Rhythmus, Büros und in zurückversetzten Dachgeschossen Wohnungen, meist Luxuswohnungen. Hier begegnen wir einem markanten Thema der Friedrichstraße, den Arkaden und Kolonnaden. Der Name Arkade kommt aus dem Lateinischen und bezeichnet einen von Pfeilern oder Säulen getragenen Bogen. Kolonnaden hingegen zeichnen sich durch eine Stützenfolge mit geradem Gebälk aus. Auf beiden Straßenseiten, links wie rechts, definieren die Gebäude das Straßenprofil durch Kolonnaden, fälschlicherweise häufig als Arkaden bezeichnet. Im Erdgeschoss des hell verkleideten Gebäudes des Kulturkaufhauses, ebenso wie in dem des dunkel verkleideten Hotelkomplexes, lässt sich der besondere Zwischenraum beschreiben. Ein hoher, überdachter und einseitig geöffneter Straßenraum fungiert als Übergang zwischen Gebäude und Straße. Den Durchgang durchschritten, passieren wir das Eckgebäude der ehemaligen polnischen Apotheke. Diese wurde zur Jahrhundertwende errichtet, in der Zeit, in welcher vielerorts in Berlin die berühmten, wie Fürstenschlösser gestalteten Kaufhäuser entstanden. Wir überqueren die Mittelstraße und gehen durch die hier eingeschossigen Arkaden vorbei an den Schaufenstern weiter zur nächsten Kreuzung. Das Gebäudeensemble links gegenüber ist eines der letzten Passstücke, mit dem im Jahr 2008 der historische Stadtgrundriss an der berühmten Kreuzung Friedrichstraße unter den Linden wiederhergestellt wurde, so wie er bis 1945 existierte. Im letzten Abschnitt des Durchgangs gehören die nun doppelgeschossigen Arkaden zum denkmalgeschützten Haus der Schweiz. Das Gebäude aus den 30er Jahren repräsentierte mitten im sozialistischen Ost-Berlin jahrzehntelang verschiedene Schweizer Banken. Hier an der Kreuzung begegnen wir zum ersten Mal Bäumen, den in einer Doppelreihe auf dem Mittelstreifen gepflanzten Linden. Über den breiten Boulevard führt unser Weg geradeaus, an den wartenden Taxis, Fahrradrikschas und Pferdekutschen vorbei, weiter die Friedrichstraße entlang. Auf der rechten Seite im Sockel des Grand Hotels wird das Motiv der Kolonnaden fortgesetzt. Da der hier gedrungen wirkende Durchgang jedoch ganzjährig durch Bierbänke der Lokale im Erdgeschoss verstellt wird, wechseln wir die Straßenseite. Von der gegenüberliegenden Seite lässt sich auch besser nachvollziehen, dass es sich bei diesem Gebäude um einen historisierenden Plattenbau aus den letzten Tagen der DDR handelt, abzulesen an den tiefen Fugen zwischen den einzelnen großformatigen Bauteilen. Beim Überqueren der Friedrichstraße können Sie durch die Zentralperspektive den eindrucksvoll linearen Raum noch einmal ganz deutlich wahrnehmen. Auf der nun gegenüberliegenden Seite stehen zwei nicht unmittelbar benachbarte, doch zusammengehörende Gebäude, errichtet 1999 von Hans Kollhoff, einem der umstrittensten Berliner Architekten, dessen Daimler-Chrysler-Gebäude, das erste Haus am Potsdamer Platz, zur gleichen Zeit fertiggestellt wurde. Die zahlreich in den 90er Jahren entstandenen Gebäude des Büro Kollhoff stehen stellvertretend für die Debatte um zeitgenössische Architektur in Berlin. Rückwärtsgewandt, sagen die einen, an klassische Bautradition anknüpfend, die anderen. Doch zum Gebäudekomplex selbst, zu den Gemeinsamkeiten der Häuser Nummer 81 und Nummer 79. Beide haben einen zweigeschossigen Sockel mit einem tief eingeschnittenen Eingang und großen liegenden Fenstern. Die Fenster der darüberliegenden vier Geschosse haben ein aufrechtes Format, links einflügelig und rechts zweiflügelig ausgebildet. Beide Gebäude schließen oben durch zweimal zurückspringende Staffelgeschosse ab. Die Fassaden sind einheitlich mit graugrünen Granitelementen in unterschiedlichen Abmessungen verkleidet. Unten liegende Formate, welche die Horizontale des Sockels betonen, und darüber ein aufrechtes Format, das die aufstrebende Vertikalität unterstreicht. Die reliefartige, plastische Wirkung fällt auf gegenüber anderen Fassaden der Friedrichstraße. Material und Struktur der tektonisch aufgebauten Fassaden ragen in dieser Straße deutlich über manche Durchschnittlichkeit hinaus. So dicht wie möglich mit dem Rücken an die Hauswand gestellt ist zu erkennen, dass das kleinere, hell verputzte Gebäude Nummer 80 mit dem monolithischen Sockel von seinen Nachbarn rückwärtig umklammert wird. Das mittlere Haus sollte ursprünglich lediglich renoviert und instand gesetzt werden. Während der Bauarbeiten der großen dunklen Gebäude wurde die Substanz jedoch so stark beschädigt, dass ein Abriss notwendig wurde und auch hier ein Neubau steht, allerdings in Erscheinung des Vorgängerbaus. So verbirgt sich hinter drei unterschiedlichen Fassaden ein einzelnes Haus. Gleich nebenan, an der Französischen Straße, wird ein neues formales Motiv an der Friedrichstraße vorgestellt, die geschwungene Ecke. Die Hightech-Glashaut gehört zu der Dépendance des französischen Kaufhauses Galerie Lafayette. Errichtet von dem Architekturbüro Jean Nouvel, feierte das Haus 2006 sein 10-jähriges Jubiläum. Das Quartier 207 ist der nördliche Block der Friedrichstadt-Passagen, die insgesamt drei Blöcke nebeneinander einnehmen und unterirdisch miteinander verbunden sind. Die Bezeichnung Quartier meint den einzelnen Block in der Friedrichstadt, welcher mit je einer Nummer versehen ist. Der Block selbst wurde in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts durch strenge Planmäßigkeit und Geometrie, durch sich rechtwinklig kreuzende Straßen, angelegt. Aus der geradezu verschwenderisch wirkenden Glasfassade der Galerie Lafayette sind vor Jahren immer wieder einzelne Scheiben auf den Bürgersteig gestürzt. Wie durch ein Wunder gab es nie Verletzte. Nach mehreren Abstürzen waren alle 1800 Scheiben abgenommen, getestet und schließlich erneuert worden. Gegenüber dem Kaufhaus mit der glatten Glashaut und ihrer großflächigen...
Das war ein Zuschnitt von Friedrichstraße to go. Produktion Berlin, März 2009. Sprecher Matthias Kress. Technik Andreas Wessel. Autorin und Regie Jutta Milke. Wer mehr Informationen zum Studiengang Architekturvermittlung haben will, kann auf www.tu-cottbus.de Fakultät 2 schauen oder einfach uns kontaktieren. Wir leiten das dann weiter. Unsere Internetseite www.stimmedarchitektur.de. Als nächstes hören Sie ein 5-minütiges Interview mit Petro Aibeu über Cidadania, ein Projekt der Uni Darmstadt, über welches wir in einer früheren Sendung schon berichtet haben.
Ich bin Architekturstudent, aber auch Musiker und Grafiker und leite ich seit 1997 das Projekt Cidadania in Darmstadt.
Könntest du uns kurz über Cidadania-Projekt ein bisschen erzählen?
Cidadania existiert seit 1997 und ist ein Zusammenbringen von verschiedenen Menschen aus verschiedenen Gebieten, von Wissenschaft bis zu Videokunst, Architektur, Musikbereich, mit dem Ziel, ein Event oder mehrere Eventen zu produzieren, wo was ausgesagt wird in verschiedenen Bereichen auch.
Das heißt, Unterhaltung spielt eine große Rolle in diesem Projekt.
Unterhaltung als Medien, Interdisziplinarität zu fordern.
Was heißt interdisziplinär?
Interdisziplinär bedeutet, dass die Leute seine Fähigkeiten, seine Sonderfähigkeiten in seinem Gebiet mit anderen Leuten in seine unterschiedlichen Fähigkeiten verknüpfen und zusammenarbeiten. Das heißt, Austausch von Ideen und von Wissen.
Nun, also jetzt kommt Cidadania 2. Würdest du Cidadania, was ist die Idee hinter Cidadania 2?
Also wir haben letztes Jahr die Cidadania 1 abgeschlossen, das war Organismus Darmstadt. Und jetzt fangen wir an mit Cidadania 2.0, nennen wir. Die heißt Space and Time. Und es ist ein Projekt für das internationale Astronomiejahr 2009. Ganz anders als der von letztes Jahr. Ist immer wieder Interdisziplinärarbeit, wieder mit verschiedenen Leuten aus verschiedenen Bereichen. Und wir machen auch ein Event, die weltweit aufgeführt wird, ab Oktober bis Dezember. Und es geht darum, die Astronomie verknüpfen mit unserer Gesellschaft, so dass man die Big Picture, also die allgemeine Bild von unserer Gesellschaft oder von was wir sind, sieht mit Verknüpfung von Astronomie.
Ist Cidadania ein offenes Projekt? Wer kann da mitmachen bei Cidadania 2 zum Beispiel?
Es ist offen, also alle Studenten, nicht Studenten, aber das ist immer noch mit Studenten bezogen, die Interesse haben, uns zu helfen, die können auf unserer Website www.cidadania-darmstadt.info. Ist ziemlich kompliziert, aber wenn man googelt, Cidadania findet.
Wir haben auch einen Link auf unsere Internetseite.
Kann helfen, gerne, weil man selbstständig ist und Ideen hat. Sehr gerne, willkommen.
Was wird dann das Ergebnis von dieses Projekt sein? Auch ein Theaterstück?
Das wird nicht so in Theater fokussiert. Letztes Mal war sehr theaterreich. Diesmal ist mehr Video und Musik und Live-Musik fokussiert. Ja, also mehr Medien, ohne nicht, also...
Also Ende ist offen.
Meinst du von der Aufführung?
Ja.
Also mit Inhalt?
Ja.
Ja, die Ende, wir machen sowieso drei unterschiedliche Enden, kann ich auch verraten. Weil es mit Universum verknüpft. Ah, ich könnte auch über den Inhalt ein bisschen sagen, weil es ist auch angesagt, es ist eine 60-Minuten-Aufführung. Wir tun in die 60 Minuten das gesamte Leben von verschiedenen Sachen rein. Zum Beispiel die Erde in 60 Minuten, das Universum in 60 Minuten, ein Mensch in 60 Minuten, ein Atom in 60 Minuten, sein Leben. Und das alles parallel, metaphorisch, gleichzeitig, dass die Leute verstehen, wo wir sind und in welchem Zusammenhang und was die Größenordnung ist, auch von Space, also von Raum und Zeit. Und die Ende sind unterschiedlich, weil zum Beispiel wir wissen noch nicht, wie lange das Universum leben wird oder überhaupt ein Ende hat oder ob es sich immer noch expandiert oder es ist verschrumpft oder es einfach still bleibt. Deswegen machen wir drei unterschiedliche Ende, das heißt, man kann dreimal hingehen.
Würdest du Cidadania als ein Architekturvermittlungsprojekt betrachten?
Natürlich, ja. Also das war der erste Ziel von Cidadania, das mit Architektur als Basis von diesen übergreifenden Themen, also mit dieser Interdisziplinär, wo Architektur dann
Kernpunkt.
Der Kernpunkt ist. Und das ist immer wieder das, weil wir, also Astronomie, wir greifen nicht Astronomie in einer normalen Art und Weise wie anderen, sondern wir versuchen Astronomie mit Architektur zu verknüpfen, also mit Gesellschaft, mit Städtebau, mit Menschen, mit Soziologie, mit Kultur und so weiter. In diesem Sinn ist auf jeden Fall eine Architekturvermittlung.
Ich bedanke mich bei dir.
Danke, ich danke.
Als nächstes stellen wir Ihnen ein weiteres Projekt vor, das sich auch wie das Projekt von Jutta Mielke mit städtischem Raum beschäftigt. Herr Klaus Hamlöcher nimmt in diese und anderen CDs, wie zum Beispiel China-Reise, einen akustischen Abdruck von städtischen Räumen auf. Er benutzt dabei einen einfachen Trick. Er benutzt dazu ein in seinem Headset verstecktes Audioaufnahmegerät und wandert damit durch die Städte und nimmt dabei alle Geräusche auf, wer er in diesem Moment als Person zu hören bekommt. Dabei entsteht die akustische Städtereise. Sie hören jetzt von der CD Fahrt in den Iran einen 20-minütiges Teil. In diesem Teil hören Sie Geräusche von Wohngebiet und Hauptstraßen im Norden Teherans, nächtlicher Aufruf zum Gebet, Landstraße, frühmorgens, Bauarbeiter und ein kleiner Bach am Rande der Stadt, Schulmädchen im Schahpalast.
Thank you. Oben.
Das war eine akustische Reise durch die Straßen von Teherans aus der CD Fahrt in den Iran von Herrn Klaus Hamlescher. Shalom Aleichem, Malachei Yesharanim, Malachei Elyon, Yihyim Melech, Malachei Malachim, Hakadosh. Tochen l'shalom, malachei shalom, malachei elyon. Imelech, malachei malachim, hakadosh baruch hu. Tochen l'shalom, malachei shalom, malachei. Malachei Elyon, Imelech, Malachei Malachim, Hakadosh Baruch Hu. Tochem l'shalom, Malachei Shalom, Malachei Elyon, Imelech, Malachei Malachim. Malachei Shalom, Malachei Elyon, Imelech, Malachei Malachim, Und jetzt zum Schluss hören wir einen 17-minütigen Ausschnitt aus unserer Sendung am 18.06.2008, ein Interview mit Herrn George Goodman, der Dichter und Komponist. George Goodman erzählt über seine Gedichte, seine Stadtplangedichte begleiten ihn als eine Jugendidee bis zum heutigen Tag. Das ist ein ganz interessantes Konzept, sagt er, vernetztes Gedicht. Diese Sendung wurde von mir und Angelina Darlinger anmoderiert.
Also das ist jetzt eine nicht reale Stadt. Ne? Ja. Sie ist sozusagen eine Verdichtung von möglichen Städten. Sie hat einen ganz, ganz klar, wenn ich jetzt drauf blicke, einen ganz traditionellen Stadtbild und ist so ein Vorbild. Paris, Madrid, das ist so eine geplante Stadt mit Sichtachsen und so weiter. Ne? Aber das ist jetzt alles nicht Inhalt dieses Stadtplans, sondern es ist nur das Phänomen des Nichtlinearen, sondern wie wir uns eben tatsächlich geografisch bewegen auf der Erdoberfläche. Und das ist also ein Denken, ich würde da sagen, die Literatur war eigentlich überhaupt dann tatsächlich linear, eindimensional. Und das ist so aus diesen Kinderschuhen heraus die Entdeckung der Zweidimensionalität. Mhm. Und dann wollte ich das natürlich greifbar und sinnlich gestalten und daher Stadtplan. Und natürlich ist das auch ein kleines Augenzwinkern. Es gibt viel Beschäftigung mit Kindheit und Erinnern in meinen Gedichten, besonders auch die ich bis davor geschrieben habe. Und dann habe ich dort gedacht, ich nehme dann vielleicht auch etwas ganz Konkretes, Greifbares, was aus meiner Jugend stammt und führe das mit dem bisher Erreichten in meiner Literatur dann fort.
So Karten waren für dich auch schon immer eine große Faszination.
Ja, tatsächlich. Ich habe schon in der Grundschulzeit, erste, zweite Klasse, Landkarten gelesen von meiner Umgebung. Ich komme aus dem Rheinland, so in dieser Gegend Eifel, Nordrhein-Westfalen, habe ich schon die Bundesstraßennummern auswendig gelernt. Ich habe meine Mutter terrorisiert, sie soll die Bundesstraße, die durch unser Dorf führte, das war die B265, einmal auch bis zum Ende fahren. Ich wollte irgendwie, also für mich war eine Faszination, dass da ein System ist, dass die Straßen Nummern haben und dass sie miteinander zu tun haben. So, das hat mich fasziniert. Das ist irgendwie ganz früh angelegt.
Ja, man hat ja meistens nur einen kleinen Eindruck und dann erkennt man plötzlich, ah, das geht noch weiter.
Genau.
Und ein Stadtplan ist so die Macht.
Sozusagen. Genau, das ist die Macht, das ist der Überblick, da ist etwas Verheißungsvolles, wenn man dann so einer Nummer folgt und es verspricht irgendwie Überraschungen. Auf jeden Fall habe ich das so empfunden. Mit dem Stadtplan oder mit Landkarten hat man einen Überblick. Man glaubt, man hat es in der Hand. Die Realität ist dann noch viel faszinierender, weil manchmal ist da etwas offensichtlich von oben, was dann tatsächlich nicht offensichtlich ist. Gleichzeitig kann man auch Entdeckungen machen. Ich hatte immer die Idee, dass ich da Geheimnisse dann auch lüften könnte, wenn ich weiß, dass es da um die Ecke geht und dort, wo man eigentlich vorbeigeht.
Ja. Und am Ende hast du angefangen, Geheimnisse zu produzieren durch diese Gedichte, die du schreibst.
Ja, genau. Meine Gedichte haben auch etwas nicht ganz Greifbares. Da scheint es etwas Geheimnisvolles zu sein. Es ist auch so, dass es für mich selber geheimnisvoll genug bleibt, weil ich dadurch diese diskontinuierliche Schreibweise eigentlich nichts verberge, sondern auch eigentlich mich lösen will von der Macht, die ich dann eigentlich mit meinem Ausdruckswillen habe. Eigentlich will ich das überwinden. Ne? Und so baut sich dann etwas zusammen, das so mit vielen kleinen Willensimpulsen gestaltet ist, aber als Ganzes dann über diesen Willensimpuls eigentlich hinauswächst. Was habe ich da gemacht? Ich habe die Idee gehabt, es wurde immer wichtiger für mich, dass etwas Zusammenhangsstiftendes zwischen Einzelgedichten ist. Dass es eine Struktur gibt, die großformal ist, dass es aber auch eine Struktur ist, die für sich steht und eigentlich inhaltlich und so weiter überhaupt nichts miteinander zu tun hat, sondern vielleicht dabei, zahlenmäßig oder so etwas.
Ich habe wieder bei Vernetzung wären.
Ja, wieder Vernetzung. Ja. Ne? Eigentlich Systeme, die nur zueinander kommen. Und es bilden sich Netzwerke, die sind aber nicht von irgendeiner inhaltlichen Geschichte oder von einer Logik, sind die eigentlich gar nicht stimuliert, sondern es ist ein Zusammentreffen. Und dieses Werk ist nach der Fibonacci-Reihe organisiert, also mit immer zunehmenden Zahlen der Gedichtanzahlen pro Titel. Und ich habe...
Sehr wagemutig.
Sehr wagemutig.
Wie weit geht das denn?
Ja, also 142. Oh. Geht dann, genau. Also das letzte sind 34. Ja, bis zu 34 bin ich dann gekommen.
Vielleicht erklärst du kurz die Fibonacci-Reihe.
Die Fibonacci-Reihe, genau. Das ist also ganz einfach 1 plus 2 gleich 3, 2 plus 3 gleich 5. 3 plus 5 gleich 8. Das ergibt sich also, wenn man immer mit der vorherigen Zahl addiert, gibt es dann eine Zahlenreihe. 3, 5, 8, 13, 21, 34.
Ja. Die kommt ja auch in der Natur. Das ist ein Naturgesetz.
Es ist ein Naturgesetz.
Viele Pflanzen, ne? Sind danach.
Pflanzenblütenstände sind so. Das ist das Verhältnis von 2 zu 3. Das ist noch grob. 3 zu 5 kommt dem näher. Ja, und dann später gibt es dann sowas wie 55 zu 89. Und 55 zu 89 ist eigentlich dasselbe wie 2 zu 3, nur es geht präziser zu diesem. Aber es gibt da diese Präzision nicht. Es ist eine unendliche Zahlenreihe.
Das könnte man ja auch als die Architektur der Natur bezeichnen.
Ja, heißt, wer weiß, ne?
Das war eine mathematische Ordnung.
Ja, ich habe auf jeden Fall in diesem Werk gedacht, ich will die musikalische Notation nutzen. Die ist nämlich das, so habe ich es auf jeden Fall für dieses Werk empfunden, das Gegenteil zum Gedicht. Das Gedicht ist, also wenn es für sich auf einer Seite steht, wie ein Kasten. Ja, und dann blättert man um, es kommt das nächste Gedicht. Wenn sie nummeriert sind, sind sie umso abgetrennter voneinander. Auch wenn ich keine Interpunktion benutze, die Sätze laufen manchmal ins Leere, aber es steht da etwas. Und die musikalische Notation ist auf einem Liniensystem und dort habe ich gesagt, am unteren Rand wird ein Liniensystem sein, durch alle Seiten, auch auf den Rückseiten, die leer sind, auch auf den Titelblättern. So habe ich das ganze Buch berechnet, dass es also ein anderes Ordnungssystem gibt. Neben den Zahlen, zahlenbezogenen Gedichten, gibt es dann das Ordnungssystem der Seiten, die sich daraus ergeben, dass ich Titelblätter und Rückseiten habe. Und diese gesamten sind dann die Notenblätter und dann zieht sich dieses Band des Liniensystems immer am unteren Rand und das ist dann für einen Männerchor. Und im Verlauf wird die Musik immer dichter und greift ins Innere der Gedichte ein. Das Refrain-Gedicht ist, das dahinter steht.
Und es kommt doch öfters vor, die Refrain. Ne?
Richtig.
Genau, wenn ich jetzt hier mal an diesem Kreisel beginne, zum Beispiel... meine Natur verändert dein Auto. Natur, jetzt biege ich nach rechts ab. Natur ist der Super-GAU, das alles grenzt ab. Grenzschutz. findet kein Ende. Jetzt kommt der nächste Kreisel.
Da bist du, wo bist du jetzt? Das ist Stadtplan Darmstadt.
Nee, das ist ja eine imaginäre
Stadt. Das ist eine imaginierte Stadt. Also sie ist sicherlich 10-mal größer oder vielleicht auch bedeutender als Darmstadt.
Ja?
Ja, das ist jetzt schwierig im Kreis zu lesen. Also findet kein Ende. Richtungen sind die Zweifel Fremden. Jetzt biege ich wieder ab. Jetzt muss ich rückwärts lesen. Stadt Bewegungslose, die Rutschbahn bauen, Stammfett über den fliegt das Flimmern, Flimmerhaar, rutscht das Ei, tauscht ein fremdes Los, stellt sich ein. Oh, jetzt bin ich wieder auf der Hauptstraße.
Genau. Stellt sich ein Ausdruck meiner Zeit. Oder ein Ausdruck meiner Zeit fällt unterm Stadtplan. Oder unterm Stadtplan oder auf einem Stadtplan ist hinaus an die Frische.
Ah, und jetzt sind wir raus aus dem
oder,
Stadtplan.
Genau, auf einem Stadtplan ist die Nierengegend. Hier Mitglied, ohne Glied, zu weiße Worte, allerdings unbedingt, zu Ausdruck ungehobelt. Unbebaut, nimmt zeugungsunfähig, die mag man nicht, dich, kein Karzinom.
Das ist natürlich auch hier in einer unbebauten Fläche geschrieben.
Das war jetzt die unbebaute Fläche.
Ja. Okay, jetzt können wir wieder neu ansetzen.
Du hast auch manche Gebäude einfach so platziert, also das...
Ja, das ist von dem Ursprung, dass ich tatsächlich einen Stadtplan gemalt habe, wie eine Stadt sein könnte. Da gibt es also Eisenbahnlinie, ein Güterbahnhof, ein Hospital, ein Krankenhaus gibt es hier, gibt es ein Schloss mit einem Pavillon da hinten. Es gibt breite Alleen und kleine Gassen, also...
Und du hast gesagt, du hast doch einen DIN A0-Plan von dieser Sorte zu Hause.
Ja.
Wie heißt nochmal... Das Gedicht, wie heißt
das? Gedicht heißt Stadtplan zum täglich Leben.
Aber das heißt auch diesen DIN A0.
Nein, der DIN A0 hat keinen Titel. Das ist wirklich ein Stadtplan, so aus meinem jugendlichen Eifer.
Hast du die Stadt benannt?
Die hat keinen Namen, also nein. Wir sehen einen Ausschnitt, den ich zufällig. Ich bin zum Copyshop gegangen und habe gesagt, von DIN A0 ein DIN A2. Das ist ein Viertel. Ein Viertel davon. Irgendwo. Und da war der auch irgendwie verunsichert. Und dann kam er mit so einer Idee vom Scannen her, dass er dann sagt, wir machen mal hier einen zufälligen Punkt. Und dann hat er dann berechnet, wo das dann rausgehen kann, so rausstrahlen kann. Und ich gesagt, ja, ist in Ordnung. Das Schöne war, meine tatsächliche Stadt hat einen Zusammenfluss von zwei Flüssen. Den sieht man hier, was wir hier vor uns haben, nicht. Und innerhalb, das ist so eine Halbinsel, ist eine Altstadt und vor dem Fluss, Zusammenfluss, ist ein Park und da ist ein neues Zentrum. Und dann kommen Vorstädte so ringförmig. Und wir sind eigentlich in dem, wenn ich so von diesem Konzept ausgehe, in den westlichen Vorstädten. Daraus habe ich ein bisschen ein Thema gemacht, dass ich so die Frage, wo kommt das Zentrum? Aber es ist nicht sicher, weil man sieht kein Zentrum. Wir sind in einem Teil, in dem alles vernetzt scheint, aber es gibt keine Mitte. Das Zentrum ist eben tatsächlich hier nicht dabei und daraus habe ich ein bisschen auch ein Thema gemacht, die Suche nach Zentrum und die Ungreifbarkeit von Zentrum.
Also du meinst, der Inhalt von Lyrik ist auch... raumbezogen.
Ist raumbezogen somit, ja.
Interessant.
Also da ist eine Reflexion über Raum, ne? In diesen, in der Sprache oder in, ja, inhaltlich dann doch. Was auch eine große Rolle spielt in meinem Werk, ist die Astrologie. Und ich habe so ein bisschen, das ist ein Anlass zum Schreiben gewesen, ein bisschen die darüber fantasiert, dass Städte Tierkreiszeichen irgendwie zugeordnet sind. Also, dass sie irgendwie eine Qualität haben, die mit einem Tierkreiszeichen korrespondiert. So gibt es den Gedicht Abschnitt 16 Städte habe ich nämlich da ausgewählt. Also zu 16 Städten in Deutschland habe ich Idee zu diesem Thema gehabt. 16 Städte Tierkreis für Deutschland. Und Ich kann ja mal vorlesen, die Städte vom Rhein-Main-Gebiet, die sind dabei. Ich lese. Da waren Festungen wehrhaft wie Mainz, auch Luxemburg und so weiter, auf dem Felsen um eine Schlucht, wo man sein Geld verstecken kann, den Altbestand. Hier ist Rheinhessen, sommerlich in Bingen bis Oppenheim, war ich so eingeladen unterwegs, wie es ansässig einheimisch heißt. Mit der Sonne aus Stein prallen Stier erwarten, solange es gut gehen soll, der Fluss errötet, ja, und es sitzt.
Und welches dann, Tierkreiszeichen war das?
Das war also jetzt, das ist versteckt. Es soll auch nicht so sein, dass es hier das Thema gibt.
Also Stier.
Es kommt vor, aber es ist Mainz und Stier. Und dann das nächste Gedicht. Wiesbaden ist die ungleiche Schwester. Oder von vor und hinter Mainz lässt du dich nicht noch wortreich abgrenzen. Aus einer Mulde, wo etwas Taunuskühle vornehm zurückflutet, um in Waage zu harmonisieren, denn es stellt sich dem Aufbruch und Lebenswillen im Ursprung etwas in den dämmernden Alleen, sind es Gäste gewesen von Rom und Russland, entgegen in den dämmernden Alleen. Vielleicht soll es dekadent in einer Stimmung zu dir selbst, den Begegnungen nur dazu stattfinden, die andere Zeit von andernorts um einen Herbst in den Straßen wie den Blättern und du hebst dich auf, ist es in der Luft aufgelesen. Und noch ein drittes. Der Weg nach Darmstadt theoretisch von Himmelsrichtungen durchschleust, aber unterschiedlich, sandig oder von Quellen durchfeuchtet, nichts sein könnte. Hier schmückt sich mit einem Hochzeitsturm diese unromantische Stadt, aber schau dir die Karte der Liebenden etwa. Im Crowley-Tarot steht im Zeichen der Zwillinge, da ist die andere Seite einer Medaille. Im dialektischen Bausündenapparat, der Weg durch Phasen von Provinz und Hightech-Park, Technologieparkplätze, Fall am Platz, die dominieren, wo sich altes, verruchtes deckeln lässt, lassen aufmerken, warum Versachlichung, ein Hafenambiente ohne Wasser, wenn in der Wasserferne ich fühle, und mehr den Hafen als Instrument, Industrieentfernung, wie verstehst du die vielen Schriftsteller und Musikrevolutionen in der unprätentiösen Sporthalle, und du kommst wieder, wenn Biertrinker halbtrocken nicht gefragt haben, bleiben, was außerhalb schon anders ist als du selbst, was unfreundlich deutet, in einer Stimmung unverbunden und für alles andere nur ein Zusammenhang besteht.
Das ist unglaublich, wie du das liest, weil ich kann das jetzt sehen, wie es alles versetzt aufeinander liegt und
ja,
das ist ja vierstimmig
das,
eigentlich.
Genau, das war jetzt die Version für mich, also für einen Einzelsprecher, ja, von eben diesem Gedichtwerk, das mit 12 Stimmen eigentlich gesprochen werden muss. Jetzt habe ich auch nicht so sehr Acht gegeben auf die Namen der Sprecher, weil das überfordert einfach einen Einzelsprecher. Man kann sie so und so lesen. Ne? Also als Lesebuch hat man die Namen der Sprecher dann vor Augen. Ideal wäre so etwas wie ein Live-Hörspiel mit eben verschiedenen Sprechern. Aber man kann es auch so lesen. Ja, dann manchmal muss man Entscheidungen treffen. Das ist eine Form von Aleatorik, also von Zufall, dass da wo gleichzeitig gesprochen wird, kann man es an einer beliebigen Stelle auch einfügen. Und das habe ich gerade gemacht. So ist das also eigentlich auch wieder in etwas begrenzterer Form eine Form von mehr Formalität. Es gibt
und Interaktivität.
Interaktivität, auch. Genau.
Wenn ich einen Entwurf anfasse und innerhalb von 30 Minuten kein Gefühl dafür haben und keine richtig gute Idee, dann habe ich keine gute Idee.
Interessiert mich alles, was mit Architektur zu tun hat, mit der Zukunft der Architektur.
Ja, ich bin hier seit etwa 10 Jahren wissenschaftlicher Mitarbeiter.
Wenn man ganz ehrlich ist, sind das die Menschen, die viel mehr Architektur beeinflussen.
unsere Vorväter gemacht? Was haben die für intelligente Konzepte aus Not heraus entwickelt?
Man weiß ja nicht alles, logischerweise.
Und da hat die Architektur eine große Aufgabe.
Stimme der Architektur.
Una mira que te va a llevar, que la mar está en fortuna, mira que te va a llevar.
Que me lleven, que me traiga mano, 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 siete frutas de onudo, que me gruta pesce preto para salvar del amor. Salvar del
Unsere Sendung geht langsam zu Ende. Sie können uns jede dritte Mittwoch um 21 Uhr auf 103,4 MHz hier im Radio Darmstadt hören. Am 15. April beschäftigen wir uns thematisch weiterhin mit Architekturvermittlung. Morgen, das heißt am 19. März um 12 Uhr, kommt die Wiederholung. Sie können uns auch im Internet auf die Adresse www.stimmederarchitektur.de wiederfinden. Sie hörten Stimme der Architektur. Moderation Arsalan Damghani. Am Freitag um 18 Uhr ist die Kulturredaktion mit Kulturkalender wieder dabei. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß beim Radiohören.